Was ich super schön finde, ist, wir haben die Wertschätzung füreinander, den Respekt. Wir können uns auch mal abklatschen. Hey, ich gehe jetzt hoch, ich muss das machen. Es wird nicht aufgewogen. Ich sag dir nicht, ich bringe jeden Abend das Kind ins Bett und du sagst mir nicht, ja, aber ich stehe jeden Morgen mit den Kindern auf. Das kann mal aufkommen, einmal im Jahr, wenn wir einen riesengroßen Streit haben, dann wird plötzlich alles, was eigentlich in Ordnung ist, auch noch angeführt, einfach nur, weil es passt. Aber am Ende, finde ich, haben wir einander echt eine tolle Wertschätzung.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Ich bin eure Hostin Frieda Levin und ich freue mich so krass, euch beide heute hier im Podcast zu haben. Niemand Geringeres als Carmen und Niklas Kroll. Ich habe einen kleinen Fangirl-Moment. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Ich verfolge deine Reels. Ich finde das sehr cool, was du machst.
Oh, das freut mich krass. Super. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, alle
miteinander. Auf Wiedersehen.
Ja, richtig toll, dass ihr zwei heute da seid. Wir quatschen heute über ein Thema, das wahrscheinlich alle Eltern mal mehr, mal weniger in unterschiedlichster Intensität fühlen. Wir reden über Mental Load, also über die unsichtbare und manchmal auch sehr sichtbare Verantwortung im Kopf rund ums Thema Familienalltag. Wie plant man, wie organisiert man, wie denkt man an alles, wie kriegt man mal zwischendurch auch den Kopf frei und was macht es eigentlich alles innerhalb der Beziehung oder der Partnerinnenschaft? Darüber sprechen wir heute ganz offen und ehrlich mit euch, Carmen und Niklas Kroll. Vielleicht wollt ihr euch nochmal ganz kurz vorstellen, wobei ich bezweifle, dass die Leute da draußen nicht wissen, wer ihr seid.
Ich hoffe es, dass ich immer noch mehr Menschen erreichen kann, die mich nicht kennen. Ich bin Carmen, auch bekannt vielleicht, wenn man auf Insta mal gesehen hat, Kamuschka. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren, Social Media ganz intensiv, Daily, also es sind keine Vlogs, aber Daily Stories kann man sich bei mir anschauen. Dann haben wir noch ein Modeunternehmen, also mein Mann Niklas ist mit hier dabei. Wir haben einen eigenen Podcast, der mir mehr oder weniger Spaß macht und immer mal wieder...
Niklas, du bist ja auch genauso präsent in dem Podcast und bei Oh April, bei der Marke, die ihr habt, bist du da auch mit drin eigentlich, geschäftlich? Mhm. Ja, krass.
Ja, also genau, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich auch mal, ich bin Multi-Unternehmer, es gibt ganz viele Dinge, die irgendwie in mein Leben gekommen sind und die ich irgendwie so annehme, das ist so mein eigenes Influencer-Dasein, da mache ich mich immer klein, da sage ich immer, ach ja, irgendwie gar nicht so relevant und dann sagt immer jemand, du hast doch irgendwie 170.000 Follower und dann ich so, ja, Quatsch, die folgen ja gar nicht mir, die folgen doch meiner Frau und ich bin irgendwie so das Plus-Abo, was du abschließt, wenn du noch ein bisschen mehr, aber nö, inzwischen mache ich da auch mehr und genau, beim Umut-Unternehmen bin ich auch mit drin, wobei Carm ist immer, wir haben eine klare Rollenverteilung bei uns, Carm ist immer der Leading Character, sagen wir hier so im Fachjargon, sie ist die quasi, die so ein bisschen vorgibt, wo die Richtung hingeht, was ihr gefällt, die macht die schönen Dinge und ich bin immer der Ausputzer, der die Vertragsdinge macht, der...
Du trägst die Leichen weg, oder wie nennt man das?
Die Leichen im Keller. Ja, genau, ich verschade die
kommst,
immer jedes Mal.
Du kommst genau. Mit dem
Tatortreiniger.
Schuldig.
Ja, genau, Tatortreiniger.
Stimmt, oh ja, genau. Nee, aber deswegen, das funktioniert ganz gut. Das heißt, wir haben, glaube ich, grundsätzlich in unserer Beziehung, in unserem Berufsalltag, aber auch so in unserer Elternschaft eine gute Aufteilung. Wobei, ich finde tatsächlich nur in der Elternschaft ist es was umgekehrt. Da bist du der Tatortreiniger und ich bin der Spaßpapa.
Richtig.
Krasse Sache. Ich meine, damit seid ihr halt unglaublich verzahnt miteinander, ne? Also privat natürlich sowieso und eben beruflich auch. Und deswegen seid ihr auch so tolle Talkgäste für das heutige Thema, weil ich glaube, wir können auch ganz viel von euch lernen. Ich finde es ganz spannend, dass der Podcast auch dazu da ist, um ein paar Sachen zu verhandeln, über die sonst nicht so gesprochen wird. Das finde ich ganz prima.
Ja,
ich würde alle
bin
mit
bereit.
Dran teilnehmen können. Aber genau, das finde ich richtig cool. Und vielen Dank, dass ihr Bock habt, mit uns darüber heute zu sprechen. Bevor wir uns dem Thema inhaltlich widmen, haben wir noch 5 schnelle Fragen an euch. Und ich würde das euch einfach abwechselnd stellen, die Fragen. Habt ihr Bock?
Mhm. Ja,
einfach
gerne.
Schnell top of mind antworten. Also,
okay.
Wir fangen mit dir an, Carmen. Bist du Morgenmensch oder Nachteule?
Oh, ich bin beides nicht.
Oh!
Aber eher Nachteule doch. Ich würde sagen eher Nachteule.
Krass. Ist es mit Familienalltag machbar?
Nee, also wir gehen beide sehr spät ins Bett, muss man sagen. Wir arbeiten zum Teil auch erst abends so richtig am Laptop, so wie man das eigentlich aus dem Büroalltag kennt. Da setzen wir uns erst auf die Couch, wenn die Kinder schlafen. Deswegen würde ich da schon eher Nachteule sagen, aber irgendwie beginnt auch so ein zweiter Arbeitstag dann. Mhm. Und Morgenmensch, ja klar, ich stehe auch auf. Niklas ist aber meistens der, der mit den Kindern auch als erstes aufsteht, mich nochmal kurz einfach in Ruhe lässt, wo ich sehr dankbar für bin. Und dann bin ich aber auch da. Also ich brauche jetzt nicht viel Schlaf.
Okay, krass. Ja, ja, nee, ich auch nicht. 15 Minuten die Nacht und ich bin ready to go. Kein Thema.
Nein, aber so sechs Stunden ist gut. Wenn ich aber 8 Stunden schlafe, bin ich unendlich müde.
Ja, okay, check ich. Zu viel Schlaf ist natürlich auch nicht gut. Nee, hast du recht. Niklas, Ordnung oder kreatives Chaos?
Ich bin absolut kreatives Chaos. Ich glaube, wir nehmen jetzt ja am Laptop auf. Sobald ich hier mal gerade meinen Browser wegziehen würde, würde man meinen Desktop sehen und der sieht Horror aus. Der sieht aus wahrscheinlich wirklich wie mein Jugendzimmer mit 16. Alles unsortiert, Dateien, die wahrscheinlich schon hätten vor 13 Jahren gelöscht werden können. Ich sammle einfach und schaffe deswegen aber, also ich liebe das. Ich liebe kreatives Chaos. Ich bin auch so ein Mensch, der ganz einfach, ganz oft Dinge nicht so lassen kann, wie sie sind. Und muss dann immer alles wieder ins kreative Chaos ziehen. Das bin ich. Und dann gibt's Menschen, wie meine Frau, aber auch unsere anderen Geschäftspartner, mit denen wir zum großen Glück sind, die das dann wieder strukturieren. Und darin, glaube ich, steckt auch viel Energie. Also ich glaube, ich bin immer der sagt, so kann's nicht bleiben. Nein. Das müssen wir alles nochmal neu durchdenken. Schmeiß den Turm, den Bau, also wenn wir in der Kita wären, ich schmeiß den Bauturm um. Genau. Ich schmeiß den Bauturm um und andere bauen dann wieder auf. Und dann sage ich, toll. Jetzt haben wir einen Turm gebaut, jetzt lass uns doch mal eine Pferdekoppel bauen. Ich schmeiß wieder um. Und dann, deswegen, kreatives Chaos, nervig für andere, schön für mich.
Schön für dich, ja. Richtig gut.
Nein, da sind gute Impulse bei. Man braucht das auch manchmal. Jemand, der nochmal um die Ecke denkt und uns so aus, also ich liebe es auch, so aus dem Trott rausgeholt zu werden. Ich glaube, daher ergänzen wir uns ganz gut als Paar, aber auch als Geschäftspartner natürlich, dass Niklas immer mal wieder Impulse gibt, wo ich auch dann nachdenke drüber und mir denke, ja, Das sollten wir mal ansteuern.
Ja, wie gut kannst du das annehmen manchmal von deinem Partner?
Kommt ganz auf meinen Zyklus an, wenn ich ehrlich bin. Also beim PMS Klappe halten. Hier wird überhaupt nichts verändert. Mhm. Ganz im Gegenteil. Dann brauche ich viel mehr und auch jemand, der mir zuhört. Aber sonst bin ich, glaube ich, eine gute Zuhörerin und ich kann aber auch Niklas auch mal sagen: So, jetzt reicht's, weil mein Nervensystem ist relativ schnell überlastet, auch durch den Alltag mit den Kindern, der Arbeit, Social Media, immer Impulse von außen, immer Kommentare, Nachrichten, auch das Team. Und wenn dann noch mein Mann kommt und mir einen Kopf wirft, was er für Ideen hat, die sind wirklich manchmal bombastisch, aber wohin damit?
Also da ist meine Kapazität auch. Wenn das so ungefiltert kommt, ne?
Genau, und es kommt bei ihm ungefiltert und ich bin ja dann diejenige, die es eigentlich mal aufgreifen müsste. Aber manchmal ist die Kapazität nicht da und manchmal ist sie da, so im Eisprung rum. Ne, Niklas? Da erreichst du mich ganz gut.
Alfreda, du wirst lachen, aber wir arbeiten so. Also tatsächlich arbeitet das gesamte Office nach Zyklus, also zyklusbasiert. Das heißt, wir wissen schon, also es lässt sich nicht mehr einrichten, aber wir wissen dann schon, oh, nächste Woche haben wir einen wichtigen Dreh. Shit, Peak Lutealphase. Okay, wir müssen also gucken, wie fühlt sich Carmen? Ist die gerade...
Aber oh Gott, das Tage. Das wäre ich so ein richtiger...
Nein, das stimmt ja nicht. Aber das ist ja natürlich... Also
so ein Tyrann.
Nein, aber wir versuchen natürlich schon einfach nur zu wissen, wo wir gerade stehen, weil natürlich können wir tun und lassen, was wir wollen. Du siehst immer fantastisch aus. 4 Wochen im Monat siehst du fantastisch aus. Aber es gibt halt die Woche, in der du sagst, ich sehe so scheiße aus. Ja. Guck mal. Und es gibt die Woche, wo du sagst, give it to me, baby. Komm, mach Fotos von mir. Yes.
Ich habe das immer, dass ich, wenn ich kurz vor meiner Periode stehe, ich mich nicht fühle. Und ich kann dann auch ganz schwer alles, also mich selber abbilden, ob es Stories sind, ob es ein Drehtag ist, ob es ein Shooting ist. Deswegen versuchen wir schon, das so ein bisschen drum herum zu legen. Und wir haben uns das jetzt in den letzten Monaten angeeignet und ich finde, das funktioniert deutlich besser, weil man dann auch weiß, was man an mir hat und ich bin dann auch voll und ganz da. Also konzentriert, ich hab Lust, ich hänge nicht in der Kurve. Und natürlich, egal, auch wenn es mir nicht gut geht, dann ziehe ich immer alles durch, aber mir gefällt dann das Ergebnis nicht, weil ich mich nicht gefühlt habe.
Also ich meine, ich verstehe das total, vielleicht natürlich auch hier und da im Kleineren, aber ich bin halt auch nicht lustig, wenn ich gerade PMS habe, so gefühlt. Also ich bin halt, oder es ist
dann
so ein
bisschen
mein Take.
Dann hast du gerade aber kein PMS.
Nee, ich habe gerade meine Periode, Also es ist, ja, aber es ist jetzt auch schon wieder am Abklingen. Mein Gott, aber gestern
so. Oh, da sind wir sind in einem ähnlichen, ja, okay.
Sie singt, oh, ja. Das finde ich wunderbar. gestern war Halbmarathon von meinem Mann und da habe ich noch
hab ich gesehen, ja.
Und ich war so emotional, ich habe geflennt, Alter, ich war so stolz. Und so. Also deswegen, ich checke das und ich finde es eigentlich auch einen relativ modernen Ansatz, wenn man einfach so ein bisschen die wichtigsten, sagen wir jetzt mal Shootings oder Kampagnen oder sowas, einfach so smart legt, dass man weiß, ich stehe dann in meiner Kraft, weil dann wird doch das beste Ergebnis abgeliefert. Und auch im Nachgang gibt es dann vielleicht gar nicht so viel, keine Ahnung, Feintuning oder nochmal, weißt du, so
Ich bin dann auch mit allem okay. Also ich bin mit allem okay und
geil.
Ich bin nicht überfordert. Ich bin generell jemand, ich guck nicht nochmal über die Bilder drüber. Ich sag immer auch den Kunden, sucht euch aus, was euch gefällt. Mhm. Ich bin da sehr entspannt, aber gerade wenn ich in dieser Phase bin, um den Eisprung herum, ist mir es wirklich alles egal.
Ich liebe es übrigens, dass wir diese Kategorie hier 5 schnelle Fragen genannt haben.
Und Entschuldigung.
Ich muss dann jetzt auch los. Danke. Schön, dass ihr da wart.
Aber es ist, also es float schon jetzt mega. Es freut mich total. Und wir machen noch die 3 weiteren. Fix. Popcorn. Süß oder salzig?
Ganz klar süß.
Okay. Niklas, was darf bei dir auch mal unperfekt bleiben, abgesehen von deinem Desktop, ohne dass es dich stresst?
Meine Frau. Das ist okay. Ich weiß, das ist die Perfektion in sich, aber die darf auch einfach mal unperfekt sein, ohne dass es mich stressen wird. Alle anderen Dinge stressen mich immer, wenn sie nicht perfekt sind. Ich akzeptiere inzwischen aber, oder ich habe eine gewisse Resilienz entwickelt, ich akzeptiere, dass sie einfach nie so perfekt sein können, wie ich es gern hätte. Was aber daran liegt, dass es auch einfach unrealistisch ist, weil ich natürlich immer denke, super, wir sind jetzt hier 100 Meter neue Weltrekordzeit gelaufen, nächstes Mal war schneller, oder? Also machen wir noch schneller. Das kann jetzt, also Weltrekord ist jetzt das eine, Universumsrekord wäre doch mal das nächste. So, und das ist halt immer dieses, mein Anspruchsdenken, das ist in mir drin. Ich bin am Ergründen, warum das so ist.
Ja.
Hab die Antwort noch nicht genau gefunden, aber ich hab das Gefühl, alles, was ich so kontrolliere und selbst in der Hand habe, das wird nie perfekt sein. Bei meiner Frau ist das vollkommen okay, die darf so unperfekt sein, weil das Unperfekte ist ja das Perfekte.
Ja, toll. Wunderschön. Wunderschön. Wow.
Das nehme ich als Zitat.
Kann man so, wow.
Wow.
Kann man dein Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Alles Polnische. Alles, was meine Oma mir damals gekocht hat. Pierogen, also Pierogis oder Kluski oder Kluski na Pasche sind Dampfklöße. Also wirklich alle polnischen Rezepte, rauf, runter, Bigos. Ich liebe polnisches Essen. Das ist so meine Kindheit einfach auch.
Das war eine schöne Vorstellungsrunde. Also vielen Dank schon einmal dafür. Aber jetzt kommen wir von den Piroggen und den unaufgeräumten Desktops zum eigentlichen Thema, nämlich Mental Load. Das ist etwas, was ja viele Eltern auf die eine oder andere Art und Weise führen. Tatsächlich fast von 3 von 4 Eltern, nur ein kleiner Sidefact, fühlen sich erschöpft, rund 40% dauerhaft überlastet. Das ist richtig krass. Es ist also nicht nur ein Buzzword, das auf Social Media viel genutzt wird, sondern einfach ein reiner Fakt. Etwas, was in unser aller Alltag stattfindet. Wie würdet ihr denn jemandem Mental Load erklären, der den Begriff beispielsweise noch nie gehört hat?
Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, meine erste Story über Mental Load, ohne die Begrifflichkeit genutzt zu haben, wurde so stark von meiner Community angenommen. Ich hatte erzählt, dass ich im Kopf so viele Tabs offen habe. Also ich habe die Begrifflichkeit war wahrscheinlich schon präsent, aber mir nicht bekannt und auch vielen anderen nicht bekannt. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, mein Kopf explodiert vor Aufgaben, die kein Schwein sieht. Also nur ich kämpfe damit, Lösungen oder Erledigungen zu machen für den Alltag, für die Zukunft, und habe das Gefühl, nur an mir bleibt es kleben. Keiner kann mir dabei helfen. Ich spreche es aber auch nicht richtig aus und habe dann eine Mindmap erstellt, alles aufgeschrieben und gemerkt, wow, das sind wirklich alles unsichtbare Aufgaben. Also ich würde Mental Load wirklich damit beschreiben, unsichtbare Aufgaben. Dinge, Gedanken, die dich vielleicht auch manchmal nicht schlafen lassen oder die dich einfach nicht aufhören lassen zu denken, weil immer wieder was Neues kommt. Also Beispiel.
Ja, genau. Habt ihr Beispiele dafür, was so unsichtbar...
Tausende habe ich.
Bring it on.
Bring it on. Also pass auf. Aktueller Mental Load bei mir ist, die Kleine fängt an zu laufen. Wir brauchen einen Lauflernschuh. Welche Größe braucht sie? Ich muss den Fuß abmessen. Den muss ich abmessen. Und dann schauen, wo gibt es Lauflernschuhe? Dann schauen, welche Größe würde passen? die zu kaufen, anzuprobieren, die Zeit zu finden, die zu holen. Ach ja, aber die große, ihr Fuß wächst ja auch. Da müssten wir mal kontrollieren, welche Schuhe passen eigentlich noch. Mhm. Also nicht nur was Kinder oder Kleidung angeht, dann wird unsere große, die ist jetzt 5, oftmals auf Geburtstage eingeladen. Mhm. Ich bin dankbar ich bin dankbar, dass sie eingeladen ist. Ich bin aber auch dankbar für die Eltern, die Listen erstellen, wo ich einfach nur einmal draufklicke, das bestelle. Und wenn es das nicht gibt, fragen das Kind, was mag denn XY, was sollen wir denn kaufen, das Geschenk zu besorgen, alles Mögliche. Also viele Besorgungen, aber auch viele, viele Zukunftsgedanken mit Schule und Co.
Ja, fühle ich komplett. Ja, bei mir sind es gerade, ich muss das Handy auf Werkseinstellung zurückstellen, das heißt, ich muss noch vorher den DKB-Zugang irgendwie organisieren, dann muss ich nochmal ganz kurz checken, ob ich mich mit Dativ dort weiter einloggen kann. Und was für ein fucking Rattenschwanz da manchmal so dranhängt, nur an einem Task. Und dann kommen diese weiteren Tasks und das ist halt dieses, oh mein Gott. Ich denke mir manchmal auch so, Kinder haben Familie, das ist halt so wunderbar. Das ist eigentlich gar nicht der Kernstress, sondern das gesamte fucking Drumherum des Erwachsenenlives. Jeder scheiß Versicherungsbrief bringt mich mittlerweile schon aus der Fassung.
Allein den Briefkasten zu lernen und die Briefe zu öffnen, ne?
Ja. Fühle ich sehr. Niklas, wie ist bei dir?
Was sagt der Niklas dazu?
Ja, ich kann natürlich nur zustimmen, was meine Frau sagt. Die wissen bei uns natürlich, sie hat viel mehr Mental Load als ich.
Danke.
Das muss ich direkt vorschieben. Das ist liegt daran, dass ich einfach oft akzeptieren kann, dass Dinge so sind, wie sie sind. Und ich immer sage, ja, c'est la vie, so ist das Leben. Also während wir Urlaub ist bei uns so ein typisches Mental Load-Ding. Halt. Naja, genau. Ich würde sagen, dann läuft sie halt barfuß. Wie Jesus, übers Wasser. Ist doch egal. Das ist schon, haben die damals.
Darunter macht es nicht.
Ist doch, weißt du, vor 1000 Jahren hatte auch keiner einen Lauflernschuh. Die Kinder sind trotzdem gelaufen. Also irgendwie denke ich mir immer so, pass auf. Und genauso ist das bei uns beim Urlaub. Also wenn wir in Urlaub fahren, haben wir eigentlich mit dem Gedanken, wir fahren in Urlaub, startet 4 Wochen vorher, aber kam der Prozess, haben wir für das Land, in das wir fahren, überhaupt gerade die richtigen Klamotten? Weil, Moment, in der Regel fliegt man ja, wenn es hier kalt ist, irgendwo hin, wo es warm ist. Heißt aber, die Kinder sind jetzt so groß, wir haben jetzt ja nicht antizyklisch eingekauft. Mist. Also müssen wir all das noch machen. Wo kriegen wir jetzt im Winter eigentlich schöne Sommerklamotten her? Hat ja keiner im Angebot. Ach du Scheiße. Also das startet die los und ich denke mir nur so, wir fahren in Urlaub. Wir fahren in Urlaub. Mhm. Was mache ich wohl als erst, wenn ich im Urlaub bin?
Ja.
Sport? Ich könnte mehr Sport machen im Urlaub. So, und das ist natürlich so ein bisschen. Dann gibt's irgendwann den Tag, der Tage, wir fahren, wollen los. Und dann sagt Kam, hallo. Und dann denke ich so, in der Stunde vorher performe ich dann und pack noch mit an und mach noch und rödel noch. Aber ich hatte es bis dahin einfach nicht gestresst.
Ich packe 24 Stunden lang wirklich auch meistens 3 Koffer für dich mit, weil du mir die Sachen rauslegst und die
ich
dann.
Ich leg immerhin raus.
Ja, du legst sie immer auf die Kommode und der Koffer liegt daneben und ich frage mich, warum sind die Sachen noch nicht da drin? Also fange ich an zu packen. Es ist ja auch oftmals so, viele Dinge müsste ich wahrscheinlich gar nicht tun, weil du sie dann doch alleine machen würdest, aber irgendwie stresst mich der Gedanke, dass wir noch nicht fertig sind.
Ja.
Und das ist dann wieder ein Mental Load-Punkt in meinem Kopf, dass ich denke, ach nee, es sind aber nicht alle Koffer gepackt.
Ja. Ich verstehe diese Dynamik total. Also manchmal denke ich mir auch, okay, mein Mann setzt hier einfach gerade auf weaponized Inkompetenz so und wartet dann quasi ab, bis die Alte es macht, so ungefähr. Allerdings muss ich halt auch akzeptieren, dass seine Perspektive auf solche Dinge einfach anders ist. Und eigentlich kann ich davon auch relativ viel lernen. Manchmal bin ich einfach eine Overthinkerin und mache die Sache, weil ich so Controlletti-mäßig bin und halt dann die Sachen, beispielsweise bei dem Kofferpacken, ich möchte dann halt, dass es gepackt ist. Aber Niklas ist ja durchaus fähig, das selber zu machen. Nur halt eben vielleicht nicht in dem Timing, wie du es möchtest. Und das ist manchmal auch so das Ding.
Genau, er macht es dann halt kurz vor. Ja. Mhm. Aber ich finde, Mental Load, wir haben ja jetzt ja viel über Besorgungen, Erledigungen gesprochen. Ich finde, Mental Load sind bei mir auch so Gedanken wie, Moment mal, ich habe 2 Kinder, bekommt eigentlich jedes Kind gerade genug Aufmerksamkeit?
Ja, komplett.
Also das sind die Dinge, die mich emotional oft runterziehen. Diese ganzen Besorgungen, dann, mein Gott, dann haben die keinen passenden Body. Okay, komme ich dann auch am Ende vielleicht mit zurecht, aber diese emotionalen Gedanken, hat die Große jetzt durch die kleine Schwester genug Aufmerksamkeit? Ich muss mal wieder ein Mama-Tochter-Date machen. Nur Zeit für uns beide. So, mich stresst es so sehr, weil ich will das unbedingt umsetzen, merke dann aber durch die Arbeit, es gelingt mir nicht.
Ja.
Und wenn ich dann, wenn dann irgendwie 2 Wochen vergehen, dann fühle ich mich schuldig, dann fühle ich mich schlecht, dann hat das Auswirkungen auf mein komplettes Gemüt und vielleicht auch auf die Beziehung, weil ich dann einfach vielleicht knatschig oder auch mal zickig bin, weil ich diesen einen Punkt, der mir eigentlich so wichtig ist, einfach nicht umsetzen konnte, weil es nicht dazu kam.
Ja, ich verstehe das total, weil wir, das ist ja nochmal eben nochmal diese emotionale Komponente, weil man sich als Eltern ja auch viel zu oft in den Vergleich beispielsweise mit anderen Eltern stellt. Ich hatte neulich das Reel gesehen von dir, das du gepostet hast zum Thema Screentime und ob eure Tochter was dazu verpasst. Und ich dachte nur so, Alter, eigentlich ist das ja der heilige Gral, so wenn das Kind in der die Fähigkeit hat, sich selber zu beschäftigen. Bei mir kickte dann nämlich das schlechte Gewissen, weil wir haben, wenn auch nicht im gigantischen Ausmaß, aber schon ab und an Screentime. Und ich dachte so, oh Gott, bin ich jetzt die schlechte Mutter?
Nein, um Gottes Willen, da will ich noch mal was
lass uns
sagen.
Das, genau, also einmal kurz festhalten. Ja, du bist eine schlechte Mutter. Ja, ja, das haben wir jetzt mal ganz klar. Also, dass du dein Kind hier... Moment.
Nein, halt, stopp,
gar
halt,
nicht.
Stopp.
Scheiße, die verstehen die Ironie jetzt nicht, oder? Mist.
Ich muss jetzt noch mal was dazu sagen. Ist mir auch voll wichtig. Ich habe eine Story dazu aufgenommen und die nie hochgeladen tatsächlich, weil ich gemerkt habe, mir haben Eltern geschrieben, die haben sich dadurch sehr angegriffen gefühlt. Ich habe mit keinem Wort irgendwas verurteilt und ich schwöre es, mir ist es wirklich, also mir ist es egal, wie es andere Eltern machen, selbst meine Freundinnen, meine Umgebung, alle lassen ihre Kinder viel oder auch öfter Fernsehen gucken. Für uns war aber, also mein persönlicher Hintergrund ist, ich habe nicht viel Fernsehen in meiner Kindheit geschaut und ich habe daher in der Schule oftmals sehr hinterhergehangen. Ich konnte oft und viel nicht mitsprechen. Und meine größte Sorge dabei ist wirklich, dass mein Kind das ganze Wissen über bestimmte Figuren, Abläufe, Allgemeinwissen zu Serien und Filmen einfach nicht hat und dass sie dadurch vielleicht einfach einen Nachteil hat. Das ist in meinem Kopf. Viele haben das so verstanden wie, ja, du bist die heilige Mutter, du lässt dein Kind kein Fernsehen gucken, wow, super. Toll, ganz toll, Carmen. Verstehe ich, dass sich da manche angegriffen fühlen. Ich verurteile das nicht. Ich habe wirklich im Gegenteil unsere Entscheidung hinterfragt.
Ja, ob sie popkulturelles Wissen beispielsweise dann so mitnimmt oder whatever.
So, ne?
Ganz ehrlich, natürlich kann man viel über, sie hat trotzdem Mediezeit, sie hört Hörspiele. Gestern, glaube ich, 3 Stunden am Stück. Also sie hat, ja, sie, das ist schon Wahnsinn. Also sie hört viel Hörspiel, sie darf mal Lernspiele am Tablet spielen. Wir gucken mal gemeinsam einen Film. Im Urlaub sind wir da auch sehr entspannt. Also es gibt jetzt kein iPad beim Frühstück oder so, aber wir gucken mal was zusammen. Und wir haben auch damals, als sie kleiner oder jünger war, sie deutlich mehr gucken lassen und gemerkt, wow, unserem Kind tut das überhaupt nicht gut. Das kann jetzt bei der zweiten ganz anders laufen. Mhm. Also wie, es ist ein schwieriges Thema und ich verstehe, dass sich viele da auf den Schlips getreten fühlen.
Ja, das wollte ich übrigens damit gar nicht sagen, sondern mein, ne, beispielhaft war das jetzt eher, ne, etwas, wo ich so dachte, ich glaube, da tappen Eltern ganz häufig in solche Fallen, sich zu vergleichen, sich zu hinterfragen und dann eben diese Schuldgefühle, von denen du vorhin sprachst, zu entwickeln, die dann halt nochmal den Mental Load der die Aufgaben betrifft, nochmal potenziert. Also das kommt eben noch als Ebene dazu und das ist einfach nicht zu unterschätzen und ja, das beeinträchtigt halt auch meinen Schlaf und solche Dinge. Ne? Das ist
so. Ja, verstehe ich.
Also deswegen, und da würde ich kurz einmal, weil es, ich habe das mit Carmen ja natürlich, wir machen ja viel immer in Abstimmungen, heißt natürlich, bringt Carmen den Impuls mit rein und sagt, bei mir war das früher so, bei mir war es anders. Ich bin ein absolutes 90s-Kind mit dem Fernseher im Zimmer groß geworden, da lief, und selbst wenn dann nur ein Schnee im Fernsehen lief, das hat mir gereicht. Ich hatte dann irgendwann auch mit 2 große Brüder, heißt, ich habe natürlich sämtliche Devices, die die irgendwie schon hattest, mitgenutzt, also von Game Boy über die Super Nintendo. Das heißt, ich, als drittes Kind, 3 Jungs mit einer alleinerziehenden Mutter, die noch halbtags gearbeitet hat als Bankkauffrau. Der Fernseher war also Teil meiner Erziehungsberechtigten. Das heißt, das war klar. Ich konnte wahrscheinlich jedes Ding auch irgendwann mitsprechen. Das ist so. Ich würde heute immer sagen, hat's mir geschadet? Nein, guck mich doch an. Ich bin doch in Perfektion als Mensch.
Du bist perfekt. Flawless.
Du bist super, Schatz.
Flawless.
Liebe dich.
Und auch bescheiden.
Und trotzdem haben Carmen und ich natürlich in unseren regelmäßig stattfindenden Eltern-Meetings, die wir jetzt nicht mehr so deklarieren. Wir haben es auch mal schon gemacht, aber wir setzen uns schon mal bewusst zusammen und sagen, hey, pass auf, das Thema ist gerade bei uns präsent. Wie wollen wir damit umgehen? Weil wir wollen da ja abgestimmt sein. Dann konnte ich Carmen dem Punkt folgen, dass wir das zwar so fahren, aber die Frage, die Carmen sich ja stellt, ist, ist es etwas Ähnliches wie mit Süßigkeiten, wo man ja auch eigentlich sagt, boah, wenn ich jetzt dem Kind komplett verbiete Süßigkeiten, das ist für zuckerfrei bis irgendwie 8 oder 10, ist es dann nicht das Kind, was wir nachher haben, das auf dem Geburtstag bei anderen sofort an die Süßigkeitenbox geht und sich alles reinschaufelt, weil es zu Hause das nicht darf. Haben uns eher aus der Richtung jetzt die Frage gestellt, Mist, wenn wir jetzt eigentlich so sehr reduziert und auch sehr bewusst da reingehen, wird sie dann nicht eigentlich eher noch mehr Richtung, wenn sie denn selber entscheiden kann, noch mehr alles nachholen wollen. Während ihr vielleicht oder andere dann eher sagen, so punktuell, wir lassen das zu, ist teilweise auch mal selbst entschieden, wie lang und keine Ahnung was. Oder es ist halt eher mal auch nichts mega krass Besonderes, so dieses Belohnungssystem. Ja. Weil wir schon merken, was wir feststellen, dieses, okay, du darfst mal eine Folge irgendwas gucken oder selbst im Flugzeug, du darfst mal jetzt eine Folge Bluey gucken, führt immer zu einem Wutanfall und keine Ahnung was, weil sie nicht verarbeiten kann, dass sie es jetzt nicht mehr darf, weil sie das natürlich so besonders hält. Es war eher die Frage, sind wir schlechte Eltern, weil wir das Kind nicht genug selbstbestimmt gucken lassen?
Also ich glaube, die Antwort lautet auch da, ja. Nein.
Ja.
Sorry, die
gut.
Liebe. Nein, eben nicht, ne? Und das ist, ich glaube, wir gehen alle einfach auch viel zu streng mit uns ins Gericht und damit, ja, potenzieren wir den Mental Load des Alltags noch einmal mehr, also so ein bisschen mehr Milde walten lassen, weil kann man letztlich, würden wir das ja einer Freundin beispielsweise auch niemals irgendwie so sagen, was wir, wie wir mit uns selber teilweise sprechen, ne?
Ja,
und ich glaube, diesen kleinen Reminder können ganz viele Menschen inklusive mir immer mal wieder gebrauchen. Gibt es denn bei euch typische Reibungspunkte im Alltag, beziehungsweise gibt es auch so Sachen, wo die Aufgaben ganz, ganz klar verteilt sind wiederum? Habt ihr da Strategien?
Oh, also ich kann immer nur wieder das schöne Beispiel anführen, Tasche packen fürs Kind. Egal, wo wir hinfahren oder hingehen, es bleibt doch schon zu 99,9% an mir hängen. Und das ist ein Reibungspunkt manchmal, weil Niklas ist der Meinung, dass ich es ja sowieso kontrollieren und dann nachfüllen würde, wenn er was vergisst, weil er würde ja was vergessen.
Mhm.
Und ich bin der Meinung, ja, aber dann mach's doch einfach erstmal und dann können wir ja mal schauen, ob's, also, ja. Also Reibungspunkt ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich mache es mittlerweile auch einfach routiniert und schnell und mache es dann auch, also gerne ist jetzt gelogen, aber ich mache es einfach, weil ich weiß, wie es geht, wie es schnell geht. Aber dann denke ich mir manchmal so, oh, ich will raus. Es ist bei mir nicht nur Schuhe und Jacke anziehen, sondern nein, ich muss noch eine Milchflasche mitnehmen. Ich muss die noch auswaschen, dann brauche ich noch das Pulver, das muss ich abfüllen. Dann brauche ich noch heißes Wasser, ich brauche kaltes Wasser. Oder unser Gerät muss ich noch mal vorher anstecken, damit das halt das Wasser aufwärmt, wenn wir unterwegs sind. Das ist ja auch wieder Mental Load. So eine Tasche zu packen ist Mental Load. Und
du bist ja, muss ich schon sagen, mit dir wäre ich... Das ist ja ein Survival-Kit, was du packst. Also ist ja von der Snackbox über, wir haben ja wirklich immer auch Wechselklamotten. Das heißt, während andere Eltern auf dem Spielplatz stehen und sagen, ich muss nach Hause, die hat sich eingepinkelt, Mist.
Ich habe immer alles dabei.
Du hast von Windeln nochmal Wechselklamotten. Nochmal, heißt, wir kommen ja auch immer, also
eine
immer an den Punkt, dass, genau, du nutzt ja das Volumen, das so ein Kinderwagen mit sich bringt. Und das ist ja immer so sagen, oft bleibt's ja auch vorgepackt. Heißt, du hast ja diesen Korb, dieses ist ja wirklich das, was das Auto für Erwachsene ist, ist der Kinderwagen für Kinder. Da leben Kulturen wahrscheinlich unten drin und du denkst dir so, hui.
Da hab ich einen Sauerteig rausgekratzt. Ja.
Dass du so ein Survival-Pack da jedes Mal packst, das ist geil. Man kann dich in der Wildnis aussetzen, kein Thema. Ja?
Ich kann Feuer machen, ich backe euch ein Brot, ich brauche nur Mehl und Wasser.
Aber ich habe es letztes Mal auch wertschätzend gegenüber, habe ich gesagt, wir waren mal im Familienurlaub und dann habe ich sogar gesagt, ich muss mal klar sagen, weil es eine Beobachtung ist, die mir gerade auffällt, du bist schon auch für das Level an Struktur und Organisation, du machst es auch auf Peak. Also das heißt wirklich so, wir gehen raus, es ist gerade mild, 20 Minuten später wird es A-Punkt kalt. Und Carmen hat noch eine Wechseljacke fürs Kind. Und die Kinder frieren. Also du machst es ja wirklich, weil du in dem Moment so umsichtig mit den Kindern und deiner Umwelt bist, dass du auf alle Eventualitäten einwirkst. Als ich das einmal gemacht habe, waren wir wandern und mitten auf der Hälfte der Strecke hat sich das Kind von oben bis unten eingeschissen und wir hatten keine Windeln dabei. Ja, dann habe ich das Kind natürlich in meinen Pullover. Das heißt, ich denke dann so, gut, dann leide ich jetzt halt. Es ist halt kalt, das Kind in meinen Pullover eingewickelt und den ganzen Weg zurück. Denke mir so, gut, ist jetzt auch keiner dran gestorben. War natürlich auch eine lustige Erfahrung, von der wir heute noch erzählen. Aber ich lerne ja draus. Deswegen, das sind so Sachen, also Tasche packen, ja. Jetzt würde ich umgekehrt sagen, naja, so richtig siehst du natürlich nicht, was ich morgens mit den Kindern veranstalte, bevor du das erste Mal
dazu kommst. Das wollte ich gerade sagen.
Ja. Heißt, wir haben beide so ihre, es sind die Dinge, die der andere nicht sieht. Und das ist das Schlimme am Mental Load. Dass die, dass du, das ist so, in Prevention there's no glory. Also, weil du ja alles vorbereitest, wirst du auch niemals von jemandem hören, wie gut, dass wir es jetzt haben. Weil wir haben es ja. Also, es ist ja da. Heißt, wenn jetzt quasi Carmen alleine morgens mit beiden Kindern aufstehen müsste, weil ich mal auf Geschäftsreise wäre, dann fällt dir ein, boah, das ist ja schon auch heavy eigentlich, so um 6 Uhr direkt mit den beiden Kindern wegzuperformen und jetzt hier den guten Laune-Onkel und die haben schon 2 Tobsuchtanfälle, weil die eine sich anziehen will, die andere möchte gerne ihr Frühstück heute im Stern geschnitten und okay. Das heißt, das sind so diese kleinen Fights, die ich schon morgens führe. Genauso, wenn ich mal ohne Carmen wäre und eine Tasche packen müsste und plötzlich merke, ach so, ach, die Kinder haben ja auch aber, Durst.
Aber dann kann ich ja auch kommen und das ist ja dann auch immer unsere Diskussion, wenn du mit dem Morgen kommst, was ist denn mit meinem Nachmittag? Da bin ich ja auch mit beiden Kindern alleine.
Ei. Siehst du, Frieda, hast du hier so ein Mentoring, also quasi auch so, könntest du quasi...
Frieda, du bist doch Psychologin, oder?
Nee, da müssen wir ganz offen jetzt miteinander sprechen. Wie viel
Ach, deswegen bin ich hier.
Aber das, nee, check ich total. Wir kommen nämlich auch gleich noch so zu diesem Thema Erwartungen aneinander und auch manchmal so dieses gegenseitige Aufwiegen. Ja, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht, was halt auch ultra, also
aber das machen wir wirklich kaum.
Ja, geil.
Da muss ich nochmal sagen.
Richtig
was
geil.
Was bei uns schon, was ich super schön finde, ist, wir haben die Wertschätzung füreinander, den Respekt und wir verstehen, wir können uns auch mal abklatschen. Hey, ich gehe jetzt hoch, ich muss das machen. Es wird nicht aufgewogen. Ich sag dir nicht, ich bringe jeden Abend das Kind ins Bett und du sagst mir nicht, ja, aber ich stehe jeden Morgen mit den Kindern auf. Das kann mal aufkommen, einmal im Jahr, wenn wir einen riesengroßen Streit haben, dann wird plötzlich alles, was eigentlich in Ordnung ist, auch noch angeführt, einfach nur, weil es passt. Aber am Ende, finde ich, haben wir einander echt eine tolle Wertschätzung für die Care-Arbeit, die wir leisten. Und ich finde es auch wichtig, dass man zwischendrin sich sieht und das aussprechen kann. Wie der Punkt im Urlaub oder wir waren im Deutschlandurlaub und wo Niklas gesagt hat, hey, ich muss mal sagen, ich finde, du bist immer so gut organisiert, wenn wir unterwegs sind. Das war ja für mich, also das heilt ja bis heute nach und das ist ja nur ein blöder Satz. Und das kriegen wir zwischendrin schon gut hin.
Richtig geil, weil das ist auch so eine ganz konkrete Strategie, die, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer da draußen gut aufnehmen könnten. Im Sinne von, was kann man eigentlich machen, damit Mental Load eben die Beziehung, und bei euch ist es ja Beziehung plus Arbeit, nicht so krass affected. Und da würde ich gleich noch gerne mit euch ein bisschen weiter drüber sprechen. Vorher würde ich aber ganz kurz einmal die Frage der Episode an die HörerInnen da draußen stellen. Wir haben immer pro Folge eine Umfrage bei Spotify. Ist eine einfache Ja-Nein-Frage, die könnt ihr anklicken und es ist immer ganz spannend, da die Ergebnisse zu sehen. Und die Frage der heutigen Episode lautet, wird Mental Load in eurer Familie ganz offen angesprochen? Weil offene Kommunikation und Gespräche so wichtig sind, ist es key. Und genau das hattest du ja eben auch schon angesprochen. Habt ihr noch andere Strategien für euch entwickelt, damit der Mental Load euch nicht auseinandertreibt, selbst wenn es manchmal richtig knirsch ist?
Einige, oder?
Also ja.
Soll ich oder du?
Ich würde mal gerne. Ich mach mal.
Bin gespannt.
Da darfst du.
Ja, gerne.
Du hast dann. Ich fange jetzt an, die Tasche zu packen und du machst sie dann perfekt. So, pass auf. Also grundsätzlich ist natürlich, und deswegen, das war uns jetzt auch, glaube ich, ist uns wichtig, immer zu sagen, hey, guck mal, es gibt diese Insta-Welt, da guckst du drauf, das sieht alles perfekt aus, die backt ihr Sauerteigbrot und alles super. Wir haben uns auch schon wegen einem Sauerteigbrot so dermaßen gekracht, weil das Sauerteigbrot später irgendwie das Abbild von nicht gesehener Arbeit und Wertschätzung und pass auf. Das passiert. Wichtig ist uns zu sagen natürlich, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den Carmen und ich haben, das hat auch Nachteile, wir arbeiten zusammen und das seit 10 Jahren und sind seit 10 Jahren zusammen. Heißt, alles, was wir tun, war immer auch Teil einer Company, eines Prozesses. Und alle die Dinge, die du auf der Arbeit machst, die sind ja nicht schlecht, wenn du die auch in eine Beziehung überträgst. Heißt, Sichtbarkeit für deine Aufgaben schaffen, regelmäßige Feedback-Kultur, für sich selber das Einstehen, und so gehen wir auch in Gespräche rein. Das heißt, wir sehen Care-Arbeit als das, was es ist, nämlich Arbeit. Also nicht als Selbstverständnis und du hast doch Kinder gewollt, also jetzt kümmere dich auch drum, sondern Das ist ein Job. Und keiner von uns beiden hat einen den Job Vollzeit. Das ist klar, weil wir beide Vollzeit arbeiten. Es ist nicht so, als wir kamen in Elternzeit gegangen und ich sage, ich gehe noch weiter in meinem Bürojob und am Ende komme ich dahin. Das ist leider ja häufig in der Realität so, dass ich das selber bei Bekannten oder Freunden auch erlebe, wenn quasi die Person, die in Elternzeit geht, die ist schön zu Hause mit den Kids und hat eine gute Zeit und der andere geht arbeiten. Was nicht stimmt. Die Person, die zu Hause ist, arbeitet Vollzeit und die Person, die auf dem zur Arbeit fährt, hat Vollzeitarbeit. Und das ist halt eben wie der Punkt, das ist halt der Punkt, in dem wir sagen, hey, pass auf, wir haben beide mindestens 5 Jobs und Eltern sein ist auch ein Hauptjob, den man leider viel zu oft irgendwie so, ach ja, und ja, Eltern sind wir auch noch und ach ja, Ehe haben wir auch noch, also Eheleute auch noch, Ehe ist auch ein Job, genau wie Eltern sein. Wenn Eltern sein ein Job ist, ist Ehe auch ein Job, auch das ist ein Prozess, Arbeit und Sichtbarkeit zu schaffen für eure Aufgaben, die ihr in der Ehe erbringt. Also ich meine, ne, ich tue dir Gefallen, ich möchte gesehen werden für das, was ich tue. Und das führt dazu, dass wir ganz oft in diesem Prozess über die Dinge einfach sprechen müssen, weil sie in unserem Alltag gleichwertig zu setzen sind mit, wer holt wann das Kind aus der Kita ab, ist aber ein Baustein, der auch, das, ich kann nicht, weil ich habe vorher ein Shooting, ah okay, und ich habe danach ein Meeting, heißt aber, das sind 3 Business-Tasks, die gelöst werden müssen und Kita ist ein Stellenwert, der dann genauso groß ist und sagt, okay, dann muss dein Meeting leider verschieben, weil wir haben keine andere Lösung. Und dann ist klar, dass das ist immer je nach so wie Bausteine gerade überhaupt zusammen passen. Und so ist Care-Arbeit bei uns kein Selbstverständnis für eine Person, sondern für beide. Und dann gibt's natürlich das Metal Load. Es gibt halt Care-Arbeit, die jemand macht, weil es ihn schon sehr belastet, während ich das noch nicht, weil ich nicht sehe. Also da müssen wir halt immer gucken und sagen, ich glaube, Sichtbarkeit für diese unsichtbaren Aufgaben zu schaffen, wo ich immer sage, wir haben neue Windeln. Wo kommen die denn her? Ach so, gut, die tauchen einfach irgendwie nicht irgendwie auf, sondern dann zu sagen, pass auf, das ist ein Prozess, es wäre cool, wenn du das mal übernimmst und damit einfach zu schaffen. Und wenn Carmen es grundsätzlich gerne macht, weil sie vielleicht auch sagt, wenn ich bei Rossmann was jetzt einkaufen gehe, dann gehe ich ja für mich da, für mein Sauerteigbrot, für meinen Starter, ich muss eh neues Mehl kaufen, geil, haben die geil da, dann kaufe ich noch ein paar Snacks.
Und Dinkelherzen mit Schoko.
Dinkelherzen mit Herzen, Schoko, beste.
Oh, und die Enerbio Apfelchips, die sind die besten bei
alles,
mir. Wirklich,
alles so von Enerbio.
Lecker an dieser Stelle.
So, und das ist das
übrigens
Problem.
Keine gebuchte Werbung.
Aber in meiner Welt ist das ja etwas, du machst es ja für dich. Das heißt, die Snacks tauchen irgendwie auf und du bist ja für dich losgezogen.
Du denkst, ich gehe shoppen, ne? Ja, aber weißt du, wie anstrengend das mit beiden ist?
Mit Kindern ist es sau anstrengend.
Ja, dann ich bin, glaube ich, immer die Mutter, die dann durch den ganzen Laden schreit. Also wir sagen ja den richtigen Namen unserer Tochter nicht, aber dann schreie ich da, Tilly, wo bist du? So, da kommt keine Antwort. Dann habe ich die Kleine da, dann rennst du dahin. Er hat schon vergessen, was du eigentlich holen wolltest, aber egal. Das ist
immer in der Spielzeugabteilung. Das ist das Gute. Rossmann hat immer eine geile Spielzeugabteilung.
Ja, das stimmt. Bei den Tonys steht die dann.
Aber ist auch saugefährlich, aber ja.
Immer teuer. Wenn man so viel mitnimmt, so, okay, komm, also, ja, das geht, ach ja.
Und ist ja bald Ostern.
Ist ja bald Ostern.
Genau.
Gut.
Was wir aber ganz oft machen, also diese Kommunikation, da müssen wir uns auch zu zwingen. Das geht auch im Alltag unter und wir machen das nicht ganz so regelmäßig wie früher, müssen wir zugeben, aber wir machen diese Elternmeetings und das hört sich auch immer, ich habe es einmal auch bei Social Media angesprochen, dass wir ein Elternmeeting hatten, also boah, wie kann man denn das als Arbeit sehen? Entspannt euch mal. Also die Leute sind ja dann immer so negativ. Und ich denke mir so, oh, das ist der wertvollste Termin, den wir uns vielleicht einmal im Monat schaffen, uns hinzusetzen und zu überlegen, wo brauche ich gerade Unterstützung von dir? Also wir besprechen wirklich alles Mögliche und letztes Mal haben wir drüber geredet, dass mein Mental Load halt mit dem Kochen so stark ist, weil die Kleine ist 1, die Große ist 5 und die Große isst nur Nudeln mit Butter. Wir wollen die Kleine aber anders ernähren und schon früh unterstützen, dass es nicht so wird wie bei der Großen. Heißt, ich habe schon mal 2 Gerichte. Ich esse wahrscheinlich von beidem gar nichts. Niklas hat auch noch seinen Proteinsport, was auch immer Plan. Heißt, am Ende stehe ich da und muss 4 verschiedene Dinge machen. Oder wir essen sogar alle getrennt. Und dann war halt die Lösung, darüber zu sprechen und sich dazu zu entscheiden, dass wir Familiengerichte machen, aber gemeinsam entscheiden, was es gibt. Dass man halt einen Teil fertig kochen kann, den anderen lässt man eher plain, ohne Soße. Also Das sind ja so Kleinigkeiten, über die man sonst nicht spricht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das gemeinsam entscheiden. Das finde ich schon wichtig.
Ich habe das bei einem gemeinsamen Paar beobachtet, mit dem wir befreundet sind. Die sind beide GründerInnen und auch einfach hier MacherInnen, muss man einfach so sagen. Voll krasses Paar. Und die haben sich sonntags immer hingesetzt und sind den Kalender der Woche durchgegangen, haben da auch nochmal gesprochen, haben einmal Aufgabenverteilung gemacht, haben Transparenz geschaffen. Und haben auch so ein bisschen, auch vor uns tatsächlich, so ein bisschen gesagt, so, pass auf, das ist ein bisschen zu viel für mich. Blablabla. Und ich fand es erst mega gemein auch von mir und mega judgy. Ich fand es so ein bisschen artifiziell, weil ich so dachte, naja, gut, dann setzt ihr euch dahin so. Aber eigentlich ist das so eine Insel, wo man, was ja auch wie, kennt ihr dieses Denkarium von Harry Potter, das Dumbledore hat und dann zieht er sich so die Gedanken raus und legt sie da ab? Ja. So, und eigentlich ist es ein bisschen so, ein Raum, den man schafft, um die Gedanken auch so abzulegen. Und ich finde es richtig geil.
Hab ich so noch nie gesehen, ja, krass. Das Denkarium.
Ja, wisst ihr, wie ich das nenne? Trello. Ich habe bei Trello ein, kann ich euch mal zeigen.
Vielleicht nicht ganz so magisch, aber okay.
Schaut mal, das Mental Load is Real. Seht ihr das?
Geil.
Mental Load is Real, das Rosane. Ja. Und schreibe da meinen kompletten Mental Load runter, egal was mir einfällt. Also ich kann mal ein bisschen vorlesen, ja? Playdates organisieren. Oh Gott, das ist ja auch so eine Sache, mit allen Eltern schreiben. Wann geht das Kind, wann nach der Kita zu, wann, also wir haben die meisten Playdates auch bei uns zu Hause. Mhm. Ich glaube, das ist... Weiß ich nicht, hat sich so einfach etabliert, aber das auch zu organisieren. Dann möchte ich einen Flohmarkt machen. Dann muss ich einen Kuchen backen, dann Fotobücher kreieren. Das ist ja auch so ein krasser, also es gibt ja Mental Load, der ist jetzt akut und es gibt Mental Load, der erstreckt
sich. Der lässt sich aufschieben.
Genau, der lässt sich aufschieben, den schiebt man auch lange auf, aber der ist so präsent und der macht ja auch wieder Schuldgefühle. Heißt, ich überlege mir, das erste Kind hat Fotobücher en masse, also die wird sich das angucken und freuen. Was ist mit der zweiten? Mhm. Also Millie ist gerade
eins
geworden.
Weil du das gerade ansprichst. Jetzt ist es bei mir auch.
Bei mir jetzt auch. Bei mir auch. Ich habe keine Erinnerungsbox für unsere Tochter. Scheiße.
Ja, allein das. Schnappatmung. Aber sowas steht dann hier. Sowas steht dann hier. Und immer, wenn ich ein Fünkchen Freizeit habe, schaue ich in meine Liste und schaue genau auf diese. Also hier ist meine Sammelstelle. Ich habe das alles schön abgelegt, ja. Dass ich dann im Grunde Sachen habe, für die ich Zeit habe oder mir Zeit gebe, dass... Aber trotzdem wird's terminiert. Also ich muss im Juli ein Fotobuch erstellt haben. Sonst bin ich eine scheiß Mama. So denke ich halt. Auch wenn es vielleicht nicht so ist, hoffe ich, dass ich es machen werde. Kleidung aussortieren steht hier. Arzt, Impftermine, Geschenkideen, Wünsche. Ich habe hier eine ganze Liste. Immer wenn unsere Tochter einen Wunsch hat, ich mache Fotos davon und lege das halt in meiner Trello-Liste ab. Ja, aber es ist halt auch komplett crazy. Natürlich geht das dann mal wieder zwei Wochen drunter und drüber und du vergisst es. Aber wenn du dich wirklich routinierst und wenn du das diszipliniert angehst, hast du am Ende eine Mental Load Liste und Schatz, ich lade dich gerne dazu ein. Weil Trello, du kannst mitmachen.
Naja, also
Hobbys, Kurse, Verträge.
Bis jetzt haben wir ja die Meetings und dann bringst du das ja vor, das ist ja auch gut. Du kannst mich natürlich gerne auch dann können wir es lebendiger stellen. Aber jetzt muss man dazu und deswegen ganz oft sitzt wahrscheinlich jetzt jemand da am irgendwo an deinem Radio, hört hier diesen Podcast.
An seinem Radio.
Und denkt sich,
ja, genau. An seinem Hörempfänger.
Hat sein Radio, hat dann den schraubt den, ich stehe die gerade so schlecht. Genau so. Ah ja, jetzt ja, auf 102,4 läuft's gerade. Und denkt sich gerade, was reden die für einen Stuss? Ich kann irgendwie, was für Trello?
Ja, verstehe ich.
So, und das ist natürlich wieder so ein bisschen, wirkt wie die Spinner da in ihrem, in ihrer Köln-Bubble und das. Aber deswegen muss ich mal eine Lanze brechen. Das ist ja nicht etwas, was wir als Überperformer uns so entwickeln, sondern uns wurde das ja auch aufgestülpt. Wir leben und arbeiten zusammen inzwischen in einer Company mit über 50 Menschen, in der wir Menschen auch haben, mit denen wir auf, wie sagen wir, Business C-Level, also das sind wirklich Leute, die halt super schlau sind und super tough sind und super geile Sachen können und die bringen das in unser Leben. Also da gibt es zum Beispiel Christina, das ist auch das Verrückte, wenn wir jetzt auch zum Thema Mental Load so zu Hause, wir haben ein Dorf um uns herum und das ist, Christina ist unsere Geschäftspartnerin, Geschäftsführerin in vielen Unternehmen, die wohnt aber bei uns im Keller. Die
und ist Patentante.
Ist Patentante. Das heißt, die kommt auch abends mal nach Hause, nach der Arbeit, in der Regel oft, weil sie immer so 3 Tage die Woche ist die quasi in Köln, die wohnt aber eigentlich in Würzburg, ist dann
aber
bei uns im Keller.
Aber die wohnt bei euch im Keller.
Die wohnt bei uns im Keller.
Wir haben ein Apartment. Das ist ein Apartment mit Zugang zu einer kleinen Terrasse und dem Garten, also alles gut, eigenes Bad.
Es ist das Gästezimmer, ja genau. Aber es ist, wir sagen die voll im Keller und wir haben dann, natürlich kommt sie dann quasi nach Hause nach der Arbeit und ist aber ein vollwertiger Teil dieser Familie. Heißt, die übernimmt auch Aufgaben. Mhm. In dem Moment darf die nämlich dann auch mal die Kinder bespaßen, noch eine halbe Stunde Uno spielen kann, damit wir in der Zeit in Ruhe vorbereiten können. Die bringt aber auch dann schnell vom Rossmann noch was mit, falls wir was vergessen haben und irgendwie brauchen auf dem Rückweg. Also es gibt genug Gründe. Das heißt, und wir leben wirklich in einem kleinen Dorf und diese Menschen schaffen es aber natürlich auch, gewisse Dinge in unseren Alltag zu implizieren. Mhm. Zum Beispiel Trello als Ordnungstool, das bei uns begonnen hat, damit Carmens Business-Alltag zu regeln und dann Übergang ist zu, wir regeln damit eigentlich alles, so dass Carmen eigentlich dann gelernt hat, ey, Trello hilft mir, ich hab's auf meinem, und ob ich da jetzt noch eine Liste erstelle, die Mental Load heißt, das ist dann jetzt schon nur noch der kleinste Schritt. Also das heißt, wir sind jetzt nicht die Übermenschen, die bei McKinsey gelernt haben und sagen, ja, also euer Privatleben müsst ihr mit Trello Board.
Mein Leben findet einfach in der App statt, weil ich hab da, im Grunde habe ich da mein Management Board, da steht drin, was ich jeden Tag an Kooperationen abarbeiten darf, da steht drin, also ich mache immer so einen Adventskalender. Ich habe für alle meine Projekte, meine Kinderbücher, habe ich halt Boards und Listen. Und ohne die würde das gar nicht funktionieren. Weil das sind genau diese Tabs, die ich in meinem Kopf offen habe. Mhm. Auf manche Listen und Tabs haben dann eben auch andere Zugang und können mich unterstützen. Mhm. Und genauso finde ich das Mental Load Board oder wenn es auch nur ein Blatt ist zu Hause, wo alle mal draufschreiben.
Ja, oder die Notes-App auf dem Handy oder so.
Ist ja egal, aber Hauptsache so, man kann das mal teilen. Das tut schon gut.
Weißt du, was jetzt passiert? Wird.
Nee.
Ich sag mal, in 1 bis 4 Wochen sind wir ein Sketch bei Frieda auf dem Profil, in dem sie quasi das Startup-Pärchen, das zu Hause. Du, Schatz, hast du den Task schon auf Trello-Board eingetragen?
Ja.
Das habe ich für ein Quarterly mit dem Team arrangiert. Wir werden das fürs Kind, also wie so das Startup-Pärchen, das deine Kinder wie so ein Startup-Unternehmen führt.
Frieda notiert gerade in ihrem Trello-Board die Idee.
Es ist schon entstanden. Es ist jetzt schon, ihr könnt jetzt quasi auf Friedas Profil gehen und gucken, ob ihr es macht. Das ist dieses, wir werden dieses Berliner Startup-Hipster-Pärchen, das sein Team, seine Kinder wie so ein Startup-Unternehmen führt. Und so, da muss ich mit Tilly mal wieder ein Quarterly einstellen. Ach, Feedbackgespräch mit ihr.
Ja, aber wäre das eine schöne neue Rolle, die Startup-Eltern. Das müsste ich mal Gabriel fragen, wenn der mal wieder nach Berlin kommt, weil der ist Schauspieler. Der ist auch tatsächlich einfach so, das ist unglaublich, wie der vor der Kamera agiert. Ja. Aber es wäre vielleicht einfach eine neuere kleine Serie, die Startup-Eltern.
Die Startup-Eltern.
Aber liebevoll natürlich.
Ach, natürlich, alles
augenzwinkerndes.
Ja.
Alles immer liebevoll. Vielleicht
denken wir, wir geben gerne Impulse.
Alter, ich komm nochmal auf euch. Aber es ist trotzdem sehr smart. Ich finde dieses Eltern-Meeting tatsächlich sehr smart. Man kann es ja framen, wie man möchte, aber dass man sich in Ruhe einmal hinsetzt, irgendwie in einer Regelmäßigkeit und über solche Dinge spricht. Und auch dieses Trello-Board oder ob es halt eine To-Do-List, whatever ist. Egal, aber so etwas, das werde ich dir sowas von klauen. Ich nutze Trello auch. Mhm. Es gibt natürlich auch andere wunderbare digitale Tools, nicht nur Trello, aber ich nutze es auch und ich liebe das wirklich über alles. Habt ihr zum Ende dieser Episode vielleicht noch 3 ganz kleine runtergedampfte Top-3-Tipps an die HörerInnen da draußen? Irgendwas, was ihr auf Basis unseres wirklich sehr schönen Gespräches noch mit auf den Weg geben möchtet?
Ich glaube, was mir manchmal fehlt, ist im Alltag, in der Gesellschaft auch, also nicht nur seinen Partner zu sehen, sondern auch die anderen Mütter zu sehen. Man geht ja dann schon schnell oft mal rein und verurteilt Dinge. Mhm. Ich bin genauso, ich kann mich davon auch nicht frei machen, aber dann noch mal einen Schritt zurückgehen und zu überlegen, ey, das könnte auch ich sein. Mhm. Also ne, eine Mama mit einem schreienden Kind, die total überfordert ist, du weißt nicht, wie der ganze Tag aussah. Vielleicht hat sie schon 5-mal irgendeinen Streit geschlichtet unter Geschwistern oder sich mit auf den Boden gelegt und geweint und dann nicht verurteilen, sondern vielleicht auf eine andere Ebene treten und genauso beim Mental Load immer im Hinterkopf haben, dass viele dieses gleiche Päckchen mit sich tragen. Weil es kann mir niemand erzählen, dass es kein Mental Load gibt. Mhm. Bei keiner Mutter und ich denke auch bei Nicht-Müttern wird es das geben. Man verschiebt ja da den Fokus auf andere Dinge und ich glaube einfach so dieses Verständnis und der Respekt füreinander und auch mal einfach diesen Schritt zu gehen und sich nicht zu vergleichen oder sich zu vergleichen und dann eben auf den Punkt zu kommen und zu sagen, hey, ich fühle dich, mir geht's genauso und wenn du reden willst, ob es bei einer Freundin ist oder einer Mutter, die man immer wieder auf dem Spielplatz sieht, ne? Ich finde das Thema wichtig und das sollte immer offen angesprochen werden. Einfach drüber reden. Nicht nur mit dem Partner, sondern mit allen.
Das ist doch gut. Ich finde deswegen, da würde ich auch mal einsteigen, Kommunikation ist key. Das ist in allen Themen so. Und der Punkt ist, was wir heute tun können, ist, weil manchmal fällt Kommunikation schwer, man weiß nicht genau, wie man anfängt. Und ganz oft ist die Basis, sind wir uns auch alle klar, wir haben eine Beziehungsebene als Ehepaar und wir haben da plötzlich dann immer den Punkt, naja, jetzt möchte ich mit dir gerne sprechen, aber wir gehen ja nie unbelastet da rein. Heißt, dein Arbeitstag war scheiße, wir hatten gestern einen Streit. Heißt, wenn ich jetzt noch gerade sage, du, wir müssten mal wieder Schuhe bestellen, dann kommt das bei mir an wie Vorwurf. Ah ja, okay, alles klar. Wann hätte ich, und dann sofort Verteidigungsmodus, wann hätte ich das noch machen sollen? Zwischen meinen 17 Business-Terminen, also wirklich so. Das heißt, Kommunikation braucht eine Basis und die muss man manchmal auch erstmal schaffen. Das ist wie auf der Paarebene. Da wirkt es dann auch manchmal bekloppt, wenn man sagt, ey, lass mal auf ein Date gehen und das ernst meint mit seinem Partner, mit dem er seit 10 Jahren zusammen ist. Das fühlt sich dann erstmal auch total bescheuert an. Wieso gehen wir auf ein Date? Aber es zeigt ja, dass da erstmal wieder eine Ebene entstehen muss, nämlich eine Paarebene einzubauen, in der man sagt, hey, es geht auch um uns beide. Auch wir haben zwar Kinder, aber es geht auch um uns beide. So, und das ist für uns, deswegen, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört und gerade dreimal schmunzeln musstet, dann sagt die Bekloppten mit ihrem Elternmeeting, versucht mal nur dieses Elternmeeting als
zu terminieren.
Gespräch und terminieren, weil es bringt etwas mit, dass ihr eine Basis schafft eines Gesprächs, ohne einen Vorwurf sofort schon in den Raum zu stellen. Also ihr schafft einen Rahmen, auf dem sich jemand vorbereiten kann, zu sagen, ah, da wollen wir reden. Und das ist dann okay, weil manchmal ist es ja auch so, dass ich komme nach Hause und komme mit 17 Business-Ideen und sage, Carm, pass auf, Heureka, ich habe die Million-Dollar-Idee. Und Carm sagt, ich wollte jetzt wissen, ob wir jetzt gerade Nudeln mit Butter oder so. Und dann sind wir in so unterschiedlichen Welten, dass ich mich nicht gesehen fühle auf der Business-Ebene und kam in ihrer Elternebene. Und das ist schwierig. Haben wir einen Termin und können uns da treffen, wissen wir, ah ja, es ist 19 Uhr, wir wollten jetzt ja gleich einmal kurz eine halbe Stunde uns hinsetzen und sprechen, die Kinder sind jetzt versorgt, let's go.
Es staut sich nicht auf und explodiert, sondern man weiß, man hat diesen
Das Denkarium. Nennt es einfach Termin. Denkarium und nicht Eltern.
Das Denkarium.
Nennt es das Denkarium und dann habt ihr für euch was geschaffen, indem ihr wisst, ach, nervt mich jetzt, aber in 2 Wochen kann ich es ihm ja vorwerfen, dass er es nicht sieht und dann kann ich es bis dahin einmal aufschreiben.
Richtig geil. Richtig, richtig smart. Wirklich. Und es ist gar nicht so Startup-Bubble-mäßig, sondern ich glaube, es ist tatsächlich sehr umsetzbar. das Real kommt trotzdem, früher oder später. Es hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich. Und ich bin euch so dankbar für eure Offenheit und dass ihr hier so geile Impulse reingebracht habt und auch so tiefe Einblicke in euren Alltag. Mir hat es total viel mitgegeben und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Also vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt.
Danke, Frieda, dass du uns das so schön durchbegleitet hast. Es hat wirklich Spaß gemacht, doch ehrlich.
Schön, nichts leichter.
Dann sehen wir uns bei uns
das.
Im Podcast demnächst.
Sehr gerne, wirklich sehr gerne.
Cool.
Ich wünsche euch noch einen ganz herrlichen Tag. Wir haben Montag, also es steht wahrscheinlich das ein oder andere Meeting bei euch noch auf der Platte jetzt beim heutigen Aufnahmetermin.
Ich bin jetzt schon eine Minute zu spät fürs Nächste, aber das ist okay.
Um Himmels Willen. Dann mache ich jetzt ganz schnell den Abbinder. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielen Dank, dass ihr wiederum eingeschaltet habt an euren Hörempfängern, wie Niklas das vorhin so schön statuiert.
Radio.
Falls ihr Gedanken, Fragen oder Feedback zu dieser Folge oder zu irgendeiner anderen Folge vom Podcast der Babywelt habt, dann lasst es mich gerne wissen auf Instagram. Ihr könnt mir schreiben unter @frieda.levin oder ihr schreibt Rossmann unter @rossmann_babywelt oder einfach direkt per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Das hilft immer. Drückt auf den Follow-Button.
Ich schreibe eine.
Ja, lasst ein paar Sterne da, geil. Und in diesem Sinne, danke euch und bis zum nächsten Mal. So, jetzt Schluss.
Oh, bis dann, Frieda. Tschüss, okay, tschüss jetzt.
Tschüss.